Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim, wie nennen wir das immer, Anne, wenn wir was zusammenfassen? Da hat Manu doch so einen tollen Namen für. Und guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Recap.
Wir machen natürlich ein Recap zum Xbox Showcase 2025. Im Rahmen des Summer Game Fest hat Microsoft eingeladen, komplett digital, keine Menschen irgendwie mit Essen und Trinken ausgestattet, keine Xboxen verschenkt, so wie sie es auch schon mal gemacht haben. Nein, sie haben einfach nur ihr digitales Showcase auf mehreren YouTube-Kanälen, Twitch und TikTok und was weiß ich nicht sonst noch wo ausgespielt und wir durften alle zugucken. Und in diesem Showcase haben sie einmal dargeboten, was uns noch dieses Jahr und auch 2026 auf ihren Plattformen so erwartet. Einen besonders großen Deal haben sie daraus gemacht, dass alle Spiele, die wir jetzt da gesehen haben und über die wir heute sprechen werden, ja Xbox Play Anywhere sind. Also man kann sie auf der Xbox spielen, aber natürlich auch auf dem PC oder halt auf dem Fernseher, wenn man da einen hat. Oder auf dem Handy irgendwie gestreamt mit dem richtigen Game Pass Abo. Oder aber auf dem neuen kommenden Xbox Handheld, der in Zusammenarbeit mit Asus entsteht. Die haben schon ja sowieso schon so einen Windows Handheld am Start, den ROG Ally. Und jetzt um Weihnachten herum kommen zwei neue Varianten, die Xbox gebrandet sind und dann Xbox Ally oder Xbox Ally X heißen, um die ganzen Namensverwirrungen aufrecht zu erhalten.
Vor allem, das Ding ist halt, wenn man es ein bisschen verschwurbelt ausspricht, beziehungsweise ein bisschen vernuschelt, dann könnte man auch sagen, Xbox LAX, so wie der Flughafen.
Ja, richtig, genau so heißt das Ding für mich ab jetzt auch, LAX. Ich finde es ein bisschen krass, dass das die Zusammenarbeit wird, weil es wurde ja so viel vorher spekuliert, macht Xbox jetzt einen eigenen Handheld oder ein eigenes Handheld, um Switch-Konkurrenz zu machen, um dem Steam Deck-Konkurrenz zu machen. Und ja, da haben sie was Großes, und aber das kommt erst mehrere Jahre, ist noch in Entwicklung und alles. Und jetzt zeigen sie es doch hier und es sieht schon aus wie das offizielle Ding, aber es ist halt ja von Asus, es ist ja irgendwie auch nicht das offizielle Ding. Und es ist auch keine Xbox, weil es läuft ja nicht Xbox OS drauf, sondern es läuft halt Windows drauf. Du kannst da hier dein EA Origin installieren oder das Ubisoft-Ding, um es möglich, und den Epic Store, nur die drei. Um die drei unsympathischsten zu nennen. Man kann halt alles damit machen, theoretisch. Auch Steam installieren oder halt die PC Game Pass Dinger spielen. Und es hat aber das offizielle Xbox-Design, Knöpfe, Trigger von den Controllern, die man halt von Microsoft kennt. Wie findest du das Ding auf den ersten Blick und hast du es erwartet?
Also erwartet habe ich auf jeden Fall, dass da mal ein Handheld kommt. Nicht, dass sie es jetzt sofort zeigen. Das hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht. Ich finde es aber einen smarten Move, dass sie es eben halt doch mit Windows machen, um eben auch die ganzen anderen Stores und Launcher zu implementieren. Ich glaube nur, das wird eine relativ teure Angelegenheit, oder? Oh ja. Also das ist jetzt nicht sowas, was ich mir dann ins Haus holen würde, weil ich noch keine Xbox habe, sondern das ist eher so ein Gadget für Leute, die wirklich alle Konsolen sammeln, alles sammeln, was da draußen so vorhanden ist. Ich glaube, da ist das Steam Deck noch eine smartere Alternative, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das dürfte wahrscheinlich ungefähr doppelt so teuer wie das Steam Deck werden, wenn man die Hardware-Specs aus dem Internet, die jetzt direkt nach dem Showcase so rumgeistern, richtig interpretiert, wird das wohl bei 800, 900 Euro anfangen.
Zu hart.
Ja, zu hart. Und für die größere Variante mit mehr Hardware-Power, die X-Variante, dann wahrscheinlich sogar über 1.000 Euro. Würde ich jetzt dafür nicht bezahlen wollen. Klar, Gaming-Laptops kosten das halt auch. Die kommen dann auch mit einer Tastatur noch dazu. Also so richtig. Und da kannst du auch dein Xbox Gamepad dran anschließen. Hast noch einen größeren Bildschirm. Ich weiß, Laptops kommen außer Mode. Aber es muss auch nicht alles jetzt ein Gaming-Handheld werden, ehrlich gesagt.
Ja, ich bin da bei dir. Ich sehe das auch eher als so ein Gadget für Leute, die wirklich genug Geld zur Verfügung haben und die sich gerne so Technik-Schnickschnack einfach gönnen. Und alle anderen bleiben dann halt bei Mobile-Versionen streamen oder halt eben das Steam Deck oder halt die klassische Xbox so. Also ich glaube nicht, dass da jetzt die Massen freudig jubelnd durch die Straßen rennen, weil Xbox jetzt so ein Koop-Handheld selber gebaut hat.
Der Gedanke dahinter ist ja natürlich klar, die Nintendo räumt gerade mit der Switch 2 wieder auf. Sehr erfolgreicher Launch. Die Leute sind es gewohnt, mobil zu spielen, auf der Couch zu sitzen und da einfach ein hochwertiges Gerät zu haben. Und ja, auf den ersten Blick, ich meine, ich habe ja jetzt ja auch schon meine Switch 2, macht das einen noch wertigeren Eindruck als eine Switch 2. Allein was die Analogsticks angeht. Hm. Die sind bei der Switch 2 ja wieder so ein bisschen wabbelig. Besser als bei der Switch 1, aber so richtig ernsthaft damit spielen will man nicht. Und hier sieht das Ganze schon so aus, auch so ähnlich wie beim Steam Deck, dass man in die Analogsticks Vertrauen aufbauen kann. Dass man sagt, da hat man wirklich ein gutes Gamepad in der Hand. Mal gucken, es sieht für mich, und Microsoft weiß ja auch selber nicht, ne? Die dippen nur so mit einem kleinen C gerade so ins Handheld-Wasser, weil sie es ja Asus machen lassen. Es ist ja eine Auftragsarbeit. Es ist nicht so wie das Microsoft Surface oder so. Es ist nicht wirklich nativ Microsoft. Bin ich schon gespannt, wie sie es marketingtechnisch machen und ob das Ding Erfolg wird. Angucken, so einfach aus Interesse werde ich es mir schon, aber ich persönlich wäre definitiv nicht im Markt privat, um das zu kaufen. Hätte so überhaupt keinen Bock drauf, das mitzuschleppen und mitzunehmen.
Ja, das geht mir ähnlich. Ich bin da auch raus. Aber ich habe diesen Schritt, wie gesagt, erwartet. Und ich bin nicht überrascht, dass er dann nun passiert ist. Und ich freue mich für alle, die sich über dieses Gerät freuen und die jetzt auf jeden Fall schon mal die Hände sich danach reiben. Aber ich bin da auch absolut unleidenschaftlich, was das angeht.
Bist du denn leidenschaftlich bei ein paar der Spielen, die gezeigt wurden? Wir hatten ja richtige Sequelitis. Es ging los mit High on Life 2, hast du High on Life gespielt?
Ja, habe ich tatsächlich und ich fand es sehr unterhaltsam und deswegen habe ich schon vermutet, dass das vielleicht ein zweiter Teil wird. Am Anfang dachte ich noch so, könnte auch ein DLC werden, aber das war schon sehr anders als der erste Teil, alleine was den Player-Character angeht, mit seinem Skateboard durch die Gegend fahrend und viele neue Waffen auch gesichtet. Also ich habe da schon Bock drauf. Ich fand den ersten schon vor allem des Humor wegen halt relativ cool gemacht.
Das war ja so ein Mix aus CGI-Renderfilm und durch das starke Headbobbing oder Headmovement wurde mir fast ein bisschen schwummrig, obwohl ich da gar nicht so anfällig normalerweise für bin. Aber da das Ganze irgendwie mit 24 oder 30 FPS gerendert war, war schon wirklich viel Motion Blur drin. Meinst du, man kann dann echt mit dem Skateboard da so rumdüsen? Dann hat das doch hoffentlich nicht die Kamerafahrt, die wir da im Trailer gesehen haben. Da wird mir ja echt schlecht bei.
Oh, ich befürchte leider schon, ehrlich gesagt. Gott. Oh Gott.
On Rails oder steuern wir auch noch das Skateboard dazu?
Also ich habe das so verstanden, dass das Skateboard so ein freisteuerbares Ding ist einfach. Und dass wir damit einfach schneller uns fortbewegen und durch die Gegend fahren können. Und wir auch weiterhin, wenn wir Bock haben, einfach laufen. Das ist jetzt quasi nur so ein Gimmick, habe ich das Gefühl, was der erste Teil ja nicht hatte.
Dass man, also ich glaube, in dem, so wie es im Trailer ist, wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber ja, dann ist das Skateboard drin und dann kann man damit irgendwie vielleicht schnell von A nach B in einer offeneren Welt oder in einem Level vielleicht skaten. Oder vielleicht ist es auch einfach nur sowas, um es einzusetzen, um lang zu grinden und dann von da zu ballern in so einem. Kennt man ja auch von mehreren Shootern jetzt, die hohe Mobility und starkes Movement haben, dass sowas möglich ist.
Ey, Hauptsache der Humor bleibt. Das ist eigentlich das Wichtigste für dieses Spiel.
Ja, wenig Humor erwarte ich bei dem nächsten Spiel, das gezeigt wurde. Ein wilder Mix, so ein bisschen habe ich an Assassin's Creed denken müssen, erst wegen der Antike, die gezeigt wurde. Aber auch dieser komische Livestream, der da war. Ich weiß auch nicht, ob es schon angekündigt war, aber wie hieß es? Resonance spielt im Plague Tale-Universum, also A Plague Tale Legacy ist der Untertitel. Hatte von mir dann insgesamt so einen starken God of War-Vibe.
Ich weiß auch nicht genau, also ich hätte das anhand des Trailers niemals in dieses Plague Tale-Universum verortet, ehrlich gesagt. Und ich bin jetzt auch nicht sicher, ob das überhaupt mit der Hauptreihe zu tun hat oder ob das ein komplettes Spin-off einfach wird. Da sagt einem ehrlich gesagt der Trailer auch nicht so viel, denn Gameplay gab es ja eigentlich nicht zu sehen, sondern das war ja ein komplettes Cinematic-Ding. Da muss man, glaube ich, einfach abwarten, was sie da in nächster Zeit noch zu zeigen.
Aber hättest du Bock auf ein God of War mit einer schwarzen Dame?
Ey, keine Ahnung. Die Plague Tale-Reihe ist ja bisher an mir vorbeigegangen, weil der erste Teil, den fand ich, habe ich mal im Stream bei einem Kumpel zugeguckt und das fand ich so nervig, weil das ja sehr viel Stealth einfach beinhaltete.
Ja.
Und deswegen bin ich halt wirklich nie in diese Reihe reingekommen. Und da hängt es jetzt halt wirklich davon ab, inwieweit Resonance da an die Reihe anknüpft oder ob das ein komplett eigenständiges Ding wird. Wenn das eigenständig wird und vielleicht ein paar andere Mechaniken noch hat und eine komplett andere Geschichte erzählt, dann ist da, glaube ich, schon Interesse meinerseits.
Grafisch war es ja sehr geil. Also wenn das, Plague Tale sieht halt sehr, sehr gut aus, von daher gehe ich davon aus, dass das tatsächlich in Engine war, das meiste von dem, was wir da gesehen haben. Und das war schon ein ziemlicher Batzen, gerade als wir dann am Ende auch diesen Minotaurus gesehen haben mit dieser Lichtschlaufe.
Ja, der war cool.
Das sah schon echt beeindruckend aus.
Ja, das stimmt.
So, dann kam, wie gesagt, das angesprochene Handheld-Gedöns, da haben wir schon drüber gesprochen.
Da müssen wir aber noch kurz erwähnen,
ja, gerne.
Wie frech das war, einfach die Kachel von Silksong im Hintergrund zu zeigen, ohne irgendwas von Silksong zu zeigen. Also das war so, ja, das wird bei uns laufen, Day One, aber niemand weiß halt genau, wann das rauskommt und wie lange das noch dauert. Und Gameplay gibt's auch nicht. Die haben das einfach so als dummen Teaser benutzt. Das fand ich schon sehr frech.
Danke, dass du das nochmal aufklärst, weil das habe ich erst gar nicht mitbekommen. Aber ja, natürlich, stimmt.
Ja.
Sie haben aber, glaube ich, erwähnt, dass es dieses Jahr dann kommen soll, nur halt nicht wann.
Ja, nicht ja
later
vielleicht
this
zum
year, irgendwie sowas, ja. Hm. Genau, wenn dann das Handheld rauskommt.
Genau.
Jump back in. Stimmt, da steht's. Du hast es gut gespottet.
Ja, habe ich sofort gesehen und dachte, was? Wie? Kommt jetzt noch was? Kommt jetzt noch was zu Silksong? Und dann war es wieder so, nö, nur ein kleiner Tease. Lol.
Ja, dann wurde Indiana Jones gezeigt, die Episode des DLCs. Alles sehr erwartbar. Ich weiß nicht, hast du Indiana Jones reingespielt?
Noch nicht. Es gibt's ja mittlerweile für PlayStation und ich werde mir das auf jeden Fall auch noch holen, weil ich genau der Typ für so Abenteuerspiele bin. Ich mag ja auch Uncharted richtig gerne. Und das hat ja so viel Lob eingefahren, das Spiel, dass ich mir das jetzt auf jeden Fall noch holen werde und dann mal gucken, ob es dann für den DLC noch reicht.
Manu und ich waren auch sehr begeistert. Gibt einen einzelnen Review-Cast bei uns zu Indiana Jones von Anfang dieses Jahres, kam ja Ende letzten Jahres raus. Und wir haben es im Januar gereviewt, wenn ihr euch die Folge da noch anhören wollt. War die erste große Review-Folge dieses Jahr. Davor haben sie noch Dawnwalker gezeigt. Alter, das ist The Witcher mit schwarzen Haaren, habe ich langsam das Gefühl, und als Vampir. Ich krieg megamäßige Witcher 3-Vibes von dem Dawnwalker-Game. Auch die, wie die Klingen aufeinander gehen, das klingt auch alles genauso wie in Witcher 3, wie der Trailer geschnitten war und wie der Chor einsetzt, auch total Witcher 3-Vibes. Sieht gut aus, kann natürlich auch klasse werden. Ich habe nichts gegen ein weiteres Witcher und gleichzeitig finde ich aber auch, ja.
Mal gucken, hat dich
das
nicht Studio so abgeholt? Das hinkommt.
Ja, mich hat's nicht so abgeholt, ne?
Ich fand das eigentlich, am Anfang habe ich auch gedacht, oh, schon wieder, jetzt sind wir schon wieder irgendwo in irgendeiner Fantasy-Mittelalter-Welt. Das kann ich langsam auch nicht mehr sehen. Aber dieses Vampir-Ding und dass man dann quasi so ein Mischwesen ist, also man natürlich auch deswegen dieses Dawnwalker, man kann halt trotzdem bei Tageslicht noch existieren. Mhm. Das finde ich dann schon wieder cool, weil ich finde, dass wir in letzter Zeit nicht so viele geile Vampir-Spiele hatten. Ne, weil The Masquerade und so, das ließ ja alles immer auf sich warten und sowas. Und dann hatten wir diesen Fail von den Arcane Studios mit diesem Vampir-Gedöns-Ding. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Redfall. Redfall, ne? Und also ich bin da echt nicht abgeneigt. Muss aber auch sagen, das ist tatsächlich sehr generisch, so Fantasy-Mittelaltermäßig aussah.
Und der Hauptcharakter doch total Geralt-Vibes.
Ja, schon. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber das ist kein Grund für mich zu sagen, nö, das gucke ich mir nicht an.
Weißt du noch, wie oft du in Meat Boy, Super Meat Boy gestorben bist?
Sehr oft.
Hast du es geschafft?
Im allerersten Super Meat Boy bin ich unglaublich oft gestorben. Und ich hab's auch nie zu Ende gespielt. Nee, ich bin jemand, der da schnell die Geduld verliert, aber ich hab den Hype damals einfach mitgenommen, weil es einfach jeder gespielt hat und ich mich dann auch daran versuchen wollte. Ich find's bis heute, es ist ein super cooles Franchise. Ich mag diesen kleinen Kerl sehr, sehr gerne. Ich habe auch einen Sticker auf meinem Laptop vom Meat Boy. Ich finde ihn bis heute immer noch sehr knuffig mit seiner kleinen rosa Freundin. Und ich bin aber nicht so begeistert von dieser 3D-Idee, die jetzt
Ne? Super, also Meat Boy 3D wurde angekündigt. Quasi das Ganze, was Mario auch so durchgemacht hat, das steht jetzt für den Meat Boy auch an. Und in Super Meat Boy 3D soll es in Hardcore-3D-Plattformer-Leveln mit demselben Prinzip vor sich gehen wie auch in dem 2D-NES-like, sag ich mal, Spiel, also dem großen Vorgänger. Es ist halt irgendwie nicht sehr originell, weil jeder hat daran ja gedacht, als man es damals gespielt hat, ja, das wird ja auch in 3D funktionieren, aber will ich das? Und ich glaube, jeder hat gedacht, nee, das ist schon cool, weil das jetzt gerade 2D ist und so schön übersichtlich ist und tight ist. Niemand will dieses Spiel mit 3D-Analogstick-Controls so richtig haben und nebenbei noch die Kamera irgendwie drehen müssen, und um die Übersicht zu behalten.
Genau,
das, ich sag nicht, dass das keinen Spaß macht oder keinen Spaß machen wird, aber das ist halt nicht, eigentlich nicht das, was die ursprüngliche Intention hinter dem Projekt war. Und dann finde ich, irgendwie hat das so, das betrügt so ein bisschen das großartige Original für mich.
Ich finde es auch, also das ist doch das, was man eigentlich nicht will. Noch mehr Unsicherheiten in den Controls. Also du musst dich ja schon super konzentrieren, um genau Punktlandungen zu leisten, damit du da durchkommst durch dieses Gemetzel. Und jetzt hast du noch dieses 3D-Ding, wo du auch noch höllisch aufpassen musst, dass du nicht irgendwie die Kamera falsch drehst und dann siehst, wo du hinspringst und so weiter. Außerdem war es mir viel zu bunt. Meat Boy ist für mich so fleischfarbend und schwarz und grau. Und da haben die jetzt irgendwie so
Plattformer-mäßig.
Astro-Bob-Look. Ja. Die haben das ein bisschen niedlich gemacht. Und das finde ich dann schon wieder, das passt irgendwie nicht zu dem Franchise.
Das Abstrakte geht auch ein bisschen verloren. Das hatte ich so gemocht beim Original, dass es halt dadurch, dass es so pixelig war, hatte ich gar kein Problem mit dem Matsche Blut, Gore, Design. Das ist ja auch super eklig gewesen. Er wurde da ja auch zerschnitzelt, zerhäckselt und sonst was alles und zerstampft. Aber das Ekligste war eigentlich noch der Soundeffekt, wenn man mal wieder gestorben ist oder in seinem eigenen Blut rumgetapst ist, weil man da irgendwie wieder so eine Fleischblutlache hinter sich herzieht. Klingt jetzt sogar beschrieben noch ekliger, als es war, während man es gespielt hat. Aber die 3D-Episode ist jetzt tatsächlich ein bisschen eklig, wenn da halt die Scheiben kommen und ihn so halb in zwei Scheiben trennen und dann irgendwie seine obere Kopfhälfte so durchfliegt, dann fühle ich mich doch irgendwie ein bisschen schlecht für Meat Boy.
Ja, auf jeden Fall. Der Ekelfaktor, der ist dadurch auf jeden Fall gesteigert, das stimmt.
Ja. Naja, aber freue ich mich trotzdem drauf. Mal gucken, wie es ist. Ja, anspielen will ich es auf jeden Fall. Nur wie gesagt, die Vision ist so ein bisschen betrogen für mich. Das gleiche gilt für Ninja Gaiden 4. Auch das haben sie wieder gezeigt. Das ist ja an Platinum Games weggegeben von Koei Tecmo. Und wurde gesagt, ey, ihr macht doch Bayonetta, macht doch mal Bayonetta, aber halt mit unserem Ninja Gaiden-Ding, damit wir mit der Lizenz auch noch irgendwas machen. Platinum Games kann natürlich geile Sachen machen, gerade Character-Action-Games. Wir sehen jetzt eine mehr isometrische Kamera. Grafisch ist das Ganze auch sehr an Bayonetta, finde ich, angelehnt, nur halt mit dem großen Splatter von Ninja Gaiden. Das wird, glaube ich, ganz gut, aber so richtig, da hat doch auch niemand nach geschrien. Also ich sehe nicht so richtig die Fanbase, die gerade jubelt und sich irgendwie sagt, ja, oh, endlich kommt das neue Ninja Gaiden, aber halt nicht so, wie das Ninja Gaiden halt immer war, sondern es ist eigentlich Bayonetta mit Splatter.
Ich habe schon beim ersten Trailer damals gesagt, dass das mich optisch überhaupt nicht abholt, weil ich finde, dass die Umgebung total leer aussieht. Also da sind immer so zwei Farben sehr dominant und dann schnetzelst du da halt auf irgendwelchen Plattformen, aber du hast gar kein Environment, du hast gar nichts irgendwie, was so hervorsticht im Hintergrund oder so, finde ich zumindest. Mhm. Und das macht es für mich allein schon völlig uninteressant irgendwie.
Ja. Design können sie natürlich trotzdem, also ich finde die Charaktere, das passt schon alles. Und das Monster-Design sah jetzt in dem Trailer auch, finde ich, schön wirr aus. Aber ja, kommt am 21. Oktober, da können wir uns dann alle einen Überblick darüber verschaffen. Ja, kommt aber auch auf alle Plattformen, also auch PS5 und kommt auch auf den PC. Über Steam, mal schauen.
Da waren generell viele Sachen dabei, die auch auf der PS5 erscheinen werden. Also auch da muss man sagen, dass Xbox jetzt nicht super krass viele Exklusivdinger gebracht hat. Mehr als PlayStation natürlich. Die haben ja wirklich nur Third-Party-Dinger gezeigt bei ihrem kleinen Event. Aber hier waren durchaus auch viele Sachen dabei, die Multiplattform erscheinen.
Ja. Auch am ersten Tag im Game Pass wird das nächste Spiel erscheinen. So wie fast, also nicht alle. Nicht alle Spiele, über die wir reden, sind direkt im Xbox Game Pass. Da muss man schon vielleicht ein bisschen aufpassen und sich nochmal schlau machen. Aber ich möchte mit dir reden über Beasts of Reincarnation. habe ich gar nichts vorher drüber gehört. Ich weiß nicht, ob das eine komplette Neuankündigung war. Es ist ein Samurai-Spiel. Sieht so ein bisschen aus wie Assassin's Creed Shadows, wenn man sich jetzt nur vorstellen möchte. Nur noch realistischer und fantastischer. So ein bisschen Kunitsugami, abgefahrener Fantasy-Style. Ein bisschen Ghibli-Vibes hatte ich auch mit drin. Fand ich, sah sehr spannend aus. Mhm. Aber es ist halt auch wieder ein Souls-like 1v1 super Hardcore Kampfsimulator-Spiel.
Ja, und das
muss man halt mögen.
Genau, das muss man halt mögen. Ja, da muss man sich die Frage stellen, will ich das 9-millionste Souls-like-Ding jetzt auch noch spielen? Ja, die Welt sieht toll aus und die Emma, die Hauptperson, sieht auch super cool aus, kann geile Moves. Die Geschichte ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt, dass man irgendwie versucht, dieses Wesen, was so ein bisschen aussah wie bei Prinzessin Mononoke, dieser Hirsch, hat nur in der ekligen Version, dass man da irgendwie die Reinkarnation beenden soll, wie in so einem Time Loop, habe ich das irgendwie so verstanden, dass die sich in so einem Time Loop befinden, weil die Welt irgendwie ausstirbt in 4000 Jahren oder so, keine Ahnung. Ich habe
sie wird halt immer wieder geboren.
Genau, sie wird immer wieder geboren und ich glaube, sie soll da irgendwie ausbrechen und muss dazu diesen Hirsch irgendwie zur Strecke bringen. Keine Ahnung. Es war ein bisschen wirr, ehrlich gesagt. Aber also optisch kann ich da überhaupt nichts anmerken. Ich find's nur krass, dass das von Game Freak kommt.
Absolut. Das sind die Pokémon-Studios.
Die machen Pokémon-Spiele.
Und die können anscheinend ein Spiel, das richtig geil aussieht, das sieht technisch so hammermäßig aus. Und die haben vorher halt das Verbrechen auf der Nintendo Switch Karmesin und Purpur rausgebracht.
Ja, ist schon krass, ne? Ja.
Das Spiel sieht richtig hübsch aus.
Das sieht richtig toll aus, aber wie gesagt, muss man gucken, will ich das nächste Souls-Game spielen oder nicht. Oder halt irgendwie aus 5000 Souls-Games einfach die besten sich raussuchen. Und wenn ich eins spielen müsste, wäre es, glaube ich, dann das tatsächlich.
Ja, von dem Style her hat es mich auch direkt angesprochen. Und da hätte ich schon auch Bock drauf. Das Copyright ist von diesem Jahr, aber es erscheint nächstes Jahr mit ohne genaues Datum. Yes. Ja, und dann ging's nach Avalon, eine der größten Überraschungen von dem ganzen Xbox Games Showcase. In Exile, die Leute, die zuletzt Wasteland gemacht haben, die Torment, Tides of Numenera gemacht haben, die Bard's Tale Remakes gemacht haben, also schon Nischenspiele bisher, haben aber seit 2018 gar nichts Großes mehr rausgebracht. Und ich überlege, vielleicht werkeln sie schon seit langer, langer, langer Zeit und durch die Pandemie an diesem Bioshock-like, das da heißt
Clockwork Revolution heißt
Clockwork
es.
Revolution.
Und das haben wir tatsächlich vor 2-3 Jahren schon mal gesehen. Das haben sie ganz, ganz kurz mal angeteased auf irgendeiner Direct.
Ah, ja.
Und da habe ich glaube, letztes Jahr irgendwann habe ich noch gesagt, wo ist das eigentlich hin? Das hat man auch ewig nicht mehr gesehen. Und jetzt haben sie tatsächlich hart übertrieben und so einen 5-minütigen Trailer direkt dazu rausgehauen, wo einfach mal alles gezeigt und alles erklärt wird. Und ja, mit Bioshock-like bist du, glaube ich, an der richtigen Adresse. Denn es ist sehr, sehr, spielt wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, in Großbritannien, was so die Akzent, den Akzent halt angeht von den
auch die Mode und
Personen.
Alles, ja.
Genau. Ja. In der Steampunk-Verkleidung quasi und hat irgendwie sehr, sehr viel Blut und Gore, Humor und aber eben auch diese, was man von Bioshock halt so kennt, diese komplizierteren, atypischen Waffen. Und was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, eine Zeitmechanik. Also da kann man wohl irgendwie mit irgendeinem Gadget die Zeit so verändern, dass sich im Endeffekt das Spiel ändert, beziehungsweise die Zukunft des eigentlichen Spiels.
Mhm.
Wie genau das funktioniert, keine Ahnung.
Aber bei den Waffen hat man es gesehen, da kann man halt Leute direkt ins Exitus befördern, indem man sie in die Zukunft schickt. Da desintegrieren die sich quasi direkt. Man kann aber auch Sachen zurückspulen oder man kann halt auch Effekte von Waffen wieder zurückholen, sich so mumpeln, also Munition wieder aus den Körpern rausziehen, die man gerade verschossen hat zum Beispiel. Da lassen sich also einzelne Aspekte von dem Waffensystem und Kampfsystem dann einzeln beeinflussen. Das sah ganz spannend aus, bis sie dann gezeigt haben, dass komplett generische, ich spule zurück wie in Forza Horizon und mach den Kampf nochmal. Das fand ich dann so richtig abturnend, ehrlich gesagt.
Ja,
ich hasse Zurückspulfunktionen in Videospielen.
Das ist auch nicht so meins tatsächlich, aber dieses dieses Ding, dass du vielleicht dann auch das Spiel quasi komplett verändern kannst, inwieweit sich die Gesellschaft verändert und auch die Gebäude, das Aussehen und so weiter. Das ist schon was ich ja sehr spannend finde.
Das war auch ganz cool. Genau, sie haben nämlich so Bricks, Ziegelsteine, die auf dem Boden lagen, konnte man dann auch anvisieren und mit dieser Zeitmechanik entweder vor- oder zurückspulen, das weiß ich jetzt nicht, was da gemacht wurde. Auf jeden Fall stand die Mauer dann auf einmal wieder und dann konnte man sich dahinter Deckung suchen. Das sah auch strategisch natürlich ganz interessant aus. Level-Design-technisch traue ich denen das auch absolut zu. Da sah vieles sehr, sehr polished, sehr, sehr finished aus an dem Spiel. Und es gibt einen freien Charaktereditor, also denjenigen, den wir da übernehmen. Das ist so ein den Background können wir komplett frei wählen, haben sie gezeigt in der Charaktergenerierung. Zum Beispiel so einen Gearsmith kann man da machen oder was waren das noch für andere? Natürlich den klassischen Fighter, Thief, seine sozialen Skills. Also es hat auch jede Menge Sachen von so einer Immersive Sim auch zusätzlich mit drin. Also so ein Mix aus Bioshock und Dishonored, würde ich mal sagen.
Ja.
Trifft es am Ende wahrscheinlich ganz gut, den sie da entwickeln.
Ja, bin ich auch sehr, sehr interessiert dran. Liebe ich solche Spiele, deswegen freue ich mich da extrem drauf.
Wie fandest du es optisch?
Ja, doch. Also ich bin nicht der größte Steampunk-Fan aller Zeiten, aber die haben sich da schon ordentlich was einfallen lassen. Und ich finde auch immer, dass Steampunk so ein bisschen Grusel mit sich bringt, ne? Weil du hast Puppen, die sprechen können, so mit so Porzellangesichtern und so. Du hast Gegner, die gruselige Creepy-Masken aufhaben und so. Da haben sie schon viel mit gespielt und da, glaube ich, auch alles rausgeholt, was Steampunk so zu bieten hat und sehr wirre, lustige Kombinationen auch gezeigt und das finde ich dann schon wieder geil. Also wenn es jetzt so Classic Steampunk ist, so wie es für mich, für mein Empfinden zumindest bei Lies of P zum Beispiel war, das ist mir dann zu lame. So.
Mhm. Ja. Coming in due time war das einzige Datum, was sie dazu eingeblendet haben. Ist wahrscheinlich sowas ähnliches wie when it's done? Bedeutet das, es kommt auf jeden Fall sehr zeitnah, aber dann hätten sie 2025 dran geschrieben, nehme ich an.
Ja, ich glaube auch entweder nächstes Jahr oder sogar noch ein Jahr später.
Oh, krass. Ja, dann haben wir Matt Booty gesehen, der, wie gesagt, Xbox Anywhere nochmal erklärt hat und wie wichtig das ist. Und ein neues Spiel angekündigt. Im Jahr von Obsidian kommt nicht nur Avowed und The Outer Worlds 2, sondern auch Grounded 2. Eine IP, die ja auch von Obsidian gemacht wurde. Das dritte Spiel von Obsidian. Und ich bin schon komplett ausgeflippt in meinem Livestream. Ich habe gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Die können doch nicht innerhalb von 4 Monaten 3 Spiele rausbringen. Und es ist in Wirklichkeit auch gar nicht von Obsidian wirklich direkt, sondern von Eidos Montreal. Das hat man dann später bei dem in Detail Look noch danach kam nach dem Showcase und das Studio Obsidian im Großen und Ganzen beleuchtet hat und die Entwicklung von Outer Worlds 2 gezeigt hat. Grounded 2 entsteht bei Eidos Montreal und wird halt hauptsächlich größer und mehr Insekten und die versuchen da so ein bisschen ein Live-Service-Game draus zu machen, habe ich das Gefühl. Wir können das gerne mal schon nach vorne ziehen. Das gab es natürlich ganz am Schluss im Detail. Aber viel mehr als 1000-mal betont, dass das halt größer ist und jetzt in einem Park spielt und nicht mehr in dem Vorgarten, haben sie eigentlich nicht. Das soll ein Live-Service-Game werden und das haben sie halt an wen anders weggegeben als IP.
Ja, also ich finde es schon, ich habe es ja nicht gespielt, aber ich Trant hat das exzessiv, der hatte 800 Stunden reingeballert in Grounded und hat mir das mal gezeigt, was er da alles so gebaut hat. Da ist ja viel Basebuilding auch gefragt und so weiter und dann musst du dich da halt durch den ganzen Garten kämpfen und alles erkunden. Das finde ich eigentlich schon spannend, aber ich bin nicht so der Basebuilder. So, ich würde eigentlich gern einfach nur durch diesen Garten laufen und mir alles Mögliche angucken.
Wobei du das ja auch machen kannst. Das ist ja gerade das Coole an Grounded, dass jeder so seine Funktion haben kann. Ich denke mal, ich hatte so eine ähnliche Spielerfahrung letztes Jahr mit Valheim. Auch das hat ja ein starkes Base-Building und wir haben das auch zu viert, teilweise sogar zu acht gespielt. Und jeder hat sich halt mal eingeloggt und ein bisschen was, ein paar Ressourcen gesammelt. Ein paar waren halt nur draußen, haben erkundet und Sachen rangeschafft. Und ein paar haben nur gebaut und die Leute ausgestattet. Das hat schon gut funktioniert. Hier ist das Ganze natürlich komplett limitiert auf eine vollkommen statische Spielwelt, die halt vordesignt ist. Valheim ist ja komplett zufallsbasiert. Und Ja, und hier sind auch die Charaktere vordefiniert, die sich dann durch ihr Equipment allerdings doch noch stark unterscheiden können.
Ja, und da haben sie jetzt quasi, so wie ich verstanden habe, da auch Klassen eingeführt. Also du kannst mittlerweile dann auch so ninja-mäßig dich anschleichen und die Insekten von hinten einfach abstechen. Das ist natürlich gefährlicher, weil du entdeckt werden könntest und dann sofort platt gemacht wirst. Aber dadurch kriegst du halt auch mehr Loot am Ende raus. Und was ich am interessantesten fand und was sich, glaube ich, alle auch gewünscht haben, ist Reittiere. Du kannst jetzt alles Mögliche reiten, Ameisen, Spinnen, alle Viecher, die da so rum kreuchen.
Ja, zwei sogar nur. Sie haben extra gesagt, es gibt zwei, ich glaube, eine Spinne oder zwei Arten von Spinnen, die sie zum Anfang haben, weswegen ich halt auch so auf diesen Live-Service-Game-Charakter gekommen bin. Es gab auch einen Bildschirm, der so nach einem Season-Pass so ein bisschen aussah. Und wenn man dich jetzt gerade so das Beschreiben gehört hat, das klingt schon so wie so ein MMO, ne? Als hättest du gerade WoW beschrieben. Aber es gibt jetzt einen Mount. Ja, natürlich wünscht sich das auch jeder. Und die hatten auch eine Erfolgsgeschichte mit ihrem Active Development. Also es war ja ein Early-Access-Spiel, das wirklich erfolgreich diesen Early Access auch umgesetzt hat, stark auf die Community gehört hat und dadurch ein richtig gutes, erfolgreiches Spiel wurde. Aber ich weiß nicht, Live-Service klingt für mich so richtig doof.
Ja, das kann sein, aber ich glaube, dass viele Leute sich damit abfinden können und sich damit anfreunden können und vor allem einfach zu schätzen wissen, dass jetzt ein paar kleinere Änderungen stattfinden, die ihnen dann quasi in dieser neuen, viel, viel größeren Welt auch zugutekommen. Und was ich an Grounded so fantastisch finde, ist die Kreativität dieser Welt. Also dann haben sie kurz gezeigt, da ist so ein Eiswagen umgekippt. Das heißt, du hast dann ein neues Biom, weil überall Eis verteilt liegt und du musst dich da irgendwie durchschlagen und kannst da Sachen dann neu abbauen und so. Also die Ideen, was da so rumliegt einfach so und du bist so mega klein und musst dann irgendwie versuchen, dich da durch zu manövrieren. So ein altes Barbie-Auto, irgendeine He-Man-Figur oder so. Das können die wirklich richtig gut, dieses ganze Environment da gestalten. Das ist schon, das hat man selten. In so einer Art von Spiel, dass man so ein richtig kreatives und gleichzeitig auch absurdes Gelände hat, wo man sich austoben kann. Das finde ich total spannend bei dem Spiel. Mhm.
So, darauf haben wir das neue Spiel vom Blooper-Team gesehen. Chronos The New Dawn. Dead Space 4 mit einem runden Helm. Habe ich gedacht. Ein Zombie-Grusel-Shooter, der sehr starke Dead Space-Vibes hatte von der Steuerung und der Art der Kanone, die der Hauptheld da benutzt hat.
Ja, absolut. Und ich war sofort hooked. Es ist eklig. Und die Zombies waren, glaube ich, auch eher Mutanten, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Weil die halt so verschiedene Entwicklungsstufen halt auch hinter sich hatten und so Beulen, pestartige Auswucherungen und so. Und es war alles
das,
irgendwie,
was man gut abschießen kann mit einer Dead Space-artigen Waffe.
Was man schön treffen kann, nämlich auch. Und das Ganze hat, glaube ich, alles unter der Erde stattgefunden. So ziemlich, also so in so ganz, ganz engen, verschachtelten Gängen und überall an der Wand ist der Schmodder und so. Und es ist wirklich, läufst da in so eine Art Schutzanzug oder Raumanzug, läufst du da rum und wartest nur, dass irgendwas Ekelhaftes um die Ecke kommt. Und es sieht fantastisch aus. Es klingt alles sehr rund und sehr cool, was man da gesehen hat. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wann wir dazu mehr sehen. Es soll ja schon im Herbst rauskommen. Also da kommt bestimmt noch mal ein Trailer, der ein bisschen was mehr erklärt. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Also Blooper Team, die machen ja auch immer gute Arbeit.
Ja. Danach gab es einen kleinen Werbeteil für The Elder Scrolls Online, das ja erweitert wird, bevor wir wieder ins Weltall geschleudert wurden. Und zwar, wie heißt das Ding denn nochmal? Das hat so einen komischen Namen.
Aphelion.
Das wird ein Walking Simulator, der zusammen mit der ESA entwickelt wird. Also eine gewisse Authentizität ist dahinter. Eine dichte Story, die wohl erzählt wird. Ja, wir sehen eine Dame, die gestrandet ist auf einem fernen Planeten und halt einen Kollegen noch sucht, der da mit ihr zusammen wahrscheinlich gestrandet ist. Und dort kommt sie wahrscheinlich einem großen Mysterium auf die Spur. Sieht optisch sehr, sehr cool aus, vom Movement so ein bisschen Uncharted-mäßig, also ganz viel Gekraxel und an Kliffen rumhängen, so eine Eiswelt, die wir sehen und halt den Raumanzug und ganz viel Space-Kram, nenne ich es einfach mal, so Space-Porn, wer darauf steht. Da gibt's hier jede Menge anzusehen. Mein erster Eindruck ist, das könnte ziemlich langweilig werden und halt wieder sehr guckst dir halt einmal an und dann ist nach 6 Stunden vorbei. Keine Ahnung, wie war denn dein...
Ja, das ist leider genau mein Jam. Ich finde das richtig cool. Das ist auch gut,
ich wollte
es jetzt
nicht schlecht reden. Aber das ist halt, ich mag sowas auch mal, aber es ist halt dann auch wieder genauso schnell vorbei, wie es angefangen hat.
Ja, das stimmt, aber ich finde, das ist so alles so schön unaufgeregt, weißt du? Du strandest auf dem Planeten und du schlägst dich nicht mit irgendwelchen Aliens rum oder sowas, sondern du läufst einfach mal los und suchst einfach jemanden und guckst dir die Gegend an und findest dann wahrscheinlich auch interessante Orte und interessante Dinge, die da schon von vornherein einfach existieren und rumliegen. Und am Ende gab es ja noch so einen kleinen Tease, dass dieser Thomas, den man sucht, eventuell ein bisschen in der Klemme steckt. Also da könnte ja vielleicht doch noch irgendein Twist am Ende lauern. Aber vom Gameplay her ist es auch total meins. Also es ist sehr unaufgeregt, sehr ruhig, sehr auf Entdeckung fokussiert. Und das finde ich richtig cool und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf.
Kommt von Don't Not, ein Entwicklerstudio, das mir auch sehr am Herzen liegt. Die machen das ja, die können das ja.
Eben.
Deswegen können wir da durchaus Qualität erwarten. Allerdings erst nächstes Jahr, nämlich 2026. Danach kam das nächste Cozy Game. Da musste ich direkt an dich denken.
Ja?
Als dann die Spraykanone rausgeholt wurde und dann ein bisschen neu die Tapeten eingesprüht wurden von diesem Hotel, was man da übernimmt. Da habe ich halt an dich gedacht und den Powerwash Simulator. Gewisse Cozy Vibes hat das Spiel auch, aber es scheint ein größerer Twist dahinter zu sein. Wir haben also ein Spiel, wo wir ein Hotel erben oder zumindest übernehmen. Die Optik hat mich so ein bisschen an hier Küss den Frosch erinnert.
Mm-hmm.
Von Disney, so ein bisschen der Vibe. Und wir können das Ganze erstmal aufräumen und das sind halt so diese ganzen Simulatoren, die es halt ja auch am PC gibt. Irgendwie alles neu arrangieren, eine Couch hinstellen und alles schön aussehen lassen. Irgendwie eine neue Farbe für die Hauswand, neue Fensterläden. Und dann merkt man aber, während man das so ein bisschen erkundet und in der Unordnung forscht, kommt man einem Mysterium auf die Spur und fängt an, eine zweite Dimension oder Tore zu einer anderen Dimension zu öffnen. Also hat das Ganze auch noch einen Mystery-Part. Und da wurde das Ganze für mich dann doch wieder noch interessanter. Also auch das andere habe ich ja durchaus mal gespielt, so zwischendurch. Aber das scheint doch ein ernstzunehmendes Videospiel zu sein, was dann noch mehr erzählen möchte, eine eigene Handlung hat. Und ich will jetzt nicht gleich sagen, es geht in Richtung Blueprints oder so. So komplex muss es dann ja nicht werden. Aber da könnte mehr dahinter stecken. Und da bin ich erstmal intrigued.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast vollkommen recht. Ich finde es total cool, so ein Hotel aufzumöbeln und das neu zu gestalten und einzurichten. Aber dann kam halt dieser Twist, wie du schon meintest. Und auch sehr cool ist natürlich die sprechende Katze, die uns da so ein bisschen durchführt durch dieses, was auch immer dann passiert, dieses Mysterium. Und dann vor allem sagt noch irgendjemand im Trailer, also wenn du das Hotel gemacht hast, dann kannst du ja auch die ganze Stadt aufmöbeln. Und ich so, yes! Geil, mehr Häuser, die ich bearbeiten kann. Also das soll sich wohl noch extrem ausweiten, dieses Spiel, und nicht nur auf dieses Hotel beschränken und dann halt dieses Dimensionsding, was ich aber jetzt auch anhand dieses Trailers noch nicht so ganz verorten kann, wie inwiefern das eine Rolle spielt oder wo da quasi der Sinn dahinter ist, ne? Weil wir haben ja dieses Tool, das so aussieht wie ein Laubbläser, mit dem man alles Mögliche reinigen kann. Und man sieht dann halt, dass man in der anderen Dimension damit dann auch irgendwie sich den Weg bahnen kann oder was freiräumen kann, Bücher stapeln kann, was auch immer. Das sieht alles sehr, sehr, sehr interessant aus. Und ich bin da auf gar keinen Fall abgeneigt. Ich finde das schon ganz cool. There are no ghosts at the Grand, heißt das Ding. Sehr langer Richtig. Name.
Aber ein guter Titel auf eine Art. Also ich mag das. So müssen auch Kinotitel eigentlich heutzutage heißen, damit sie Erfolg haben.
Das,
so ganz lange Ausland-Titel, dann sind sie irgendwie, erwecken sie mein Interesse. Genau wie das nächste Spiel. Anne, was sagst du, wenn ich dir jetzt schon verrate, dass das mein Game of the Show ist?
Okay.
Da freue ich mich richtig drauf.
Wenn das ist, was ich vermute, was es ist, dann
aus Korea?
Mudang, genau,
Two Hearts.
Dann muss ich dir sagen, ich habe nichts verstanden von diesem Spiel. Ich weiß nicht, was davon abgeht.
Wahrscheinlich finde ich es deswegen so geil. Ein hyperrealistisches Actionspiel, das man sich so ein bisschen vorstellen, glaube ich, kann wie ein Splinter Cell, allerdings mit mehreren Hauptcharakteren. Also man spielt da entweder einen Squad oder es gibt einen Charaktereditor. Das kann ich jetzt auch noch nicht sagen anhand dieses Trailers. Aber man sieht mehrere Protagonisten, die man auch selber spielt. Es ist ein koreanisches Szenario auch, ein Kriegsszenario. Stellt euch Call of Duty aber mit Hyperrealismus vor. Also richtig krasser, realistischer, langweiliger Betonblock-Kommunismus-Look, der mich direkt angesprochen hat auf der Art. Panzer, die da durchrollen, aber auch eine Schneelandschaft, die gezeigt wurde, eine Dame, die durch, die an einem Hochhaus entlang geht, so James Bond-Style mäßig. Es gibt Stealth und halt diesen Sam Fisher-Moment von dem einen Agenten, der dann auch zwar ohne eine grüne, dreieugige Maske, aber halt schon so ein Nachtsichtgerät hochzieht. Ich fand, das sieht richtig geil aus. So eine nahe Action, eine ganz nahe Schulterkamera, die ganz intensiv wirkt und die Anzeigen auch sehr minimalistisch. Nur am unteren rechten Bildschirmrand ein paar Gadgets und dann unten in der Mitte so ein bisschen ein Aufreger und Health-Anzeige. Das war alles, was man gesehen hat.
Ich könnte dir aber trotzdem nicht sagen, was da abgeht. Da war zwischendurch noch so ein Typ in Ketten gelegt, wo ich dachte, okay, hä, was? Und dann gab es diese blonde Frau, die sich da irgendwie durch so ein Bürogebäude noch manövriert hatte und so. Und ich denke so, okay, also an wie vielen Schauplätzen sind wir denn hier? Spielen wir das alles? Sind das Episoden? Ja. Ist das so wie bei, hier, wie heißt das denn nochmal? Detroit Become Human, dass man immer so springt zwischen den Charakteren. Also man weiß überhaupt gar nichts anhand dieses Trailers.
Dich aber ich glaube, du hast mit allem recht.
Das. Ja, ich glaube, vielleicht auch, ja. Dich fasziniert das und ich denke mir immer so, ach Leute, macht doch einen Trailer, der mir von Anfang an klar macht, was dieses Spiel ist. So. Naja.
Wie fandst du da die Grafik?
Cool.
Sieht also schon gut aus, ne?
Sieht richtig, richtig beeindruckend aus auch, auf jeden Fall.
Ja, und dieses Squad, man sieht das so super schnell, man muss das wirklich Frame für Frame sich nochmal angucken. Wer da jetzt alles drin ist, das ist diese Frau, die du angesprochen hast, die Blondine, die so in diesem Office-Ding da auch macht. Die hat auch ein cooles Headset auf, also so typischer Korea-Flair. Aber auch richtig krasse Grafik mit so Schweißflecken, die so Schweiß, der so runterperlt wie bei einem Sportgame. Und dann sehen wir noch so einen Tank, der Dual-Wield SMGs hat. Und was ist da noch? Ein Samurai ist dabei mit Maske und Lederrüstung. Also echt alles irgendwie dabei und wahrscheinlich wird das sowas wie ein Ghost Recon als Singleplayer mit so Episoden-Style, wie du es erklärt hast mit Detroit. Das ist jedenfalls das, was ich mir darunter wünschen würde und wenn das erscheint, dann wird das, glaube ich, ein richtiger Banger. Aber gucken wir mal.
Das glaube ich auch. Also schön. Ich prophezeie auch, dass das ein Hit wird. Ich weiß nur nicht, was es ist.
Hast du Planet of Lana gespielt, Anne?
Ja, habe ich.
Der zweite Teil wurde gezeigt. Vielleicht möchtest du das ein bisschen beschreiben. Und eins würde ich dich bitten, für die, die jetzt nicht das Showcase gucken, vielleicht schaffst du es ja, nicht Teil 1 zu spoilern, so wie sie es da im Trailer unnötigerweise gemacht haben. Erstmal das Ende von Teil 1 erklärt. Das hat es gar nicht gebraucht. Die hätten ab der Mitte einfach den zweiten Teil erklären können und alle wären genauso happy gewesen.
Ja, also bei Planet of Lana, da triffst du halt auf so ein kleines, niedliches, katzenblobartiges Wesen namens Mui. Und ihr versucht halt zusammen, die Schwester von Lana wiederzufinden, die bei einer, Tech-Roboter-Invasion quasi entführt wurde.
Ja, so eine außerirdischen Invasion.
Genau, und das ist ein ganz süßer, eigentlich sehr simpler Stealth-Plattformer. Also ihr müsst viel von A nach B und möglichst dabei von den Maschinen nicht gesehen werden. Und dann verändern sich durchaus auch die Biome. Und jedes Mal, wenn ihr in ein neues Biom kommt, wird das mit einer wunderschönen, fantastischen, musikalisch unterlegten Szene eingeläutet. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Es ist auch handgemalt alles. Und davon kommt jetzt ein zweiter Teil, wo sie dann kurz gesagt haben, ja, die Geschichte ist eben doch noch nicht zu Ende erzählt. Und da hat man eigentlich more of the same, würde ich sagen. Also es gibt ein paar neue Techniken, die man da anwenden kann. Mui kann ein paar mehr Dinge, als sie vorher konnte. Und das ist im Prinzip auch schon alles. Und dann am Ende gab es so einen kleinen Teaser, dass vielleicht Mui auch ein bisschen in Gefahr schwebt in diesem Spiel. Und das hat natürlich mein Herz so schon direkt berührt. Ich dachte so, nein, das arme kleine Wesen. Ja, also da bin ich auch, finde ich, sehr, sehr cool, dass es einen zweiten Teil geben wird, obwohl es für mich gefühlt keinen gebraucht hätte. So, also erzählt ist erzählt, abgeschlossen ist abgeschlossen. Aber wie das so ist, wenn das Ding erfolgreich ist und wenn die Entwickler da Bock drauf haben, dann gibt's halt einen zweiten Teil. Und ich glaube, den werde ich mir auch wieder zu Gemüte führen. Ich finde das schön.
Wie lang war der erste ungefähr?
Boah, ey, gute Frage, ne? Nicht unfassbar lang. 8 Stunden vielleicht oder so? 8, 6 Stunden? Weiß ich nicht mehr. Naja.
Das einzige Spiel, wo das Nintendo Switch-Logo im Abspann war, das kommt also auch noch für die erste Nintendo Switch tatsächlich, dieses Spiel. Und das wurde auch gezeigt. Sonst keine Spiele irgendwie auf der Switch 2 oder so, die jetzt hier auch gezeigt wurden. Während PlayStation-Logo ja überall war, keine Nintendo Switch 2-Logos zu erkennen.
Ist auch krass.
Kommt auch erst 2026, Planet of Lana 2. Und dann kam der Werbeblock für das Phishing. Es gab ja natürlich wie bei jedem dieser Streams so einen schönen Wartebildschirm vorher, bevor der Livestream losging. Und ja, da konnten Leute schon einschalten. Und da war Fallout, die Welt von Fallout zu sehen. Gut, wenn man jetzt vielleicht viel Fallout 76 gespielt hat, hätte man gewusst, das ist halt genau das. Ich habe es nicht gewusst und hatte deswegen die ganze Zeit so eine subtile Hoffnung auf das Fallout 3 Remaster oder ein Fallout New Vegas Remastered. So, aber als dann Phishing für Fallout 76 angekündigt wurde, als das große neue Add-on für dieses Live-Service-Game, war dann klar, das war damit gemeint. Man sah dann nämlich Leute, die geangelt haben während des Wartebildschirms. Fand ich sehr charmant präsentiert, aber ja.
Ist jetzt also, nichts Weltbewegendes, würde ich mal behaupten.
Angeln in einem MMO, ja. That's the thing.
Ja, crazy, oder? Wow. Dass man das noch nicht konnte, ist eher der Skandal.
Richtig, das geht doch sonst überall schon direkt, immer.
Ja, voll.
Wir hatten übrigens wieder die großen World Premiere-Einblender. Das habe ich wieder sehr genossen.
Ja,
ich mag es aber jedes Mal mitgesprochen. World Premiere.
Ja, habe ich auch gemacht.
Schön. Und dann wurde es zuckersüß.
Ja, zuckersüß.
Pawprint macht aber auch ein Live, auch da wieder ein Live-Service-Game mit Season Pass und allem drum und dran. Aber beschreib es gerne mal für uns, weil ich glaube, das kannst du ganz toll.
Boah, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob die nicht vielleicht verklagt werden, weil das geht schon in die Richtung Pokémon auch. Also man hat quasi eine offene Welt und trifft auf ganz viele sehr, sehr knuffige Wesen, die schon sehr nach Pokémon schreien. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt, was ist das genau? Ist das ein MMO? Ist das ein RPG? Irgendwie konnte ich das nicht so ganz. Also es wird auf jeden Fall gekämpft und du spielst ein Mädel. Das habe ich daraus gezogen.
Ich glaube, das Mädel wird customizable sein. Ich glaube, man kann wie bei Pokémon irgendwie so einen Standardcharakter machen. Von Pawprint Studio, Animo heißt das ganze Spiel.
Animo heißt es, genau. Also es hat mich schon angesprochen, weil ich den Look total schön fand. Also du hast, wenn du diese Fellwesen dir anguckst, dann hast du halt wirklich auch Fell, das so fluffig aussieht, gesehen. Das mag ich immer sehr. Stil, alles okay. Aber ich habe mich wirklich gefragt, okay, was genau ist das? Und ist das, geht das eher in die Richtung Pal World oder ist das... Ja. Ist das schon
Ich würde sagen, Pal World meets Pokémon, wieder so irgend so ein Mix von allem. Wenn man nach Pawprint Studio googelt, findet man halt noch nicht so viel. Es ist auf jeden Fall ein PC-Fokus-Spiel, weil man sieht überall der Keyboard-Shortcuts für alle möglichen Sachen. Müssen wir abwarten, was das wird. Ich wusste gar nicht, dass die zu Xbox gehören.
Auch nicht. Also das kam für mich auch völlig überraschend, dass das auf einer Xbox Direct so ein Titel läuft. So. Hab ich auch gedacht, ist neu.
Es hat das Programm auf jeden Fall sehr, sehr bunt gemacht und es sah ja auch süß aus. Also ich wollte es, so ein gewisses, irgendwas in mir drin hat das sehr geliebt, was ich da gesehen habe. Und gleichzeitig wusste ich, das wird wahrscheinlich Free-to-Play und du musst halt Season Passes und bezahlen und hast da irgendwelche Gacha-Mechaniken drin, um dann am Ende diese Sachen zu machen. Wenn das nicht der Fall ist und man da wirklich nur diese Viecher fangen kann und eine coole Kampfmechanik drin ist, dann bin ich sofort an Bord, weil stilistisch, grafisch fand ich das richtig geil.
Ja, ich auch.
Ganz anders als der Zombie, der danach kam. Ich spreche von Tony Hawk. Der hat Pro Skater 3 und 4 angekündigt und ich dachte echt, es kommt das nächste Gruselspiel.
Wow,
ich
mache mir ein bisschen Sorgen. Was ist los mit Tony Hawk?
Ja, genau. Er tat mir ein bisschen leid.
Ja.
Aber gut, so ist das als Public Figure. Muss man auch irgendwie mit umgehen. Er hat jedenfalls Pro Skater 3 und 4, die Remakes, beworben. Die sehen kompetent aus. Haben einen eigenen Trailer bekommen. Mich persönlich holt es nicht ab. Ich habe dann alle möglichen Leute im... Wie hast du das nicht gedacht? Also Tony Hawk's Pro Skater 2 habe ich geliebt. Habe ich durchgespielt und bestimmt 200-300 Stunden drin. Nur dann war das Ding für mich halt gegessen. Drei und vier haben für mich nicht wirklich was Neues gebracht mit größeren Wäldern oder Welten oder sowas. Das, die Open World kam ja später dazu und hat für mich auch wieder nicht so gut funktioniert. Die, klar, drei und vier waren kompetent, aber more of the same damals.
Ja, schon. Also ich mochte 4 tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne, weil das eben diesen offenen Charakter hatte und du dann zu den Leuten hinfahren musstest und von denen dir die Aufgaben geholt hast. Das haben sie jetzt leider geändert bei den Remakes. Da bin ich echt ein bisschen enttäuscht drüber, dass sie das nicht mehr so machen, sondern dass sie quasi das Gameplay dem dritten Teil angepasst haben, wo dann einfach die 2 Minuten wieder laufen und du dann die Zeit hast, die Aufgaben zu erfüllen. Ich fand, das hat den vierten echt besonders gemacht und ich denke halt, viele Leute mochten das nicht so am vierten Teil und die haben es deshalb geändert. Ich bin eine der wenigen, die sagt, das finde ich schade. Also ich habe mit dem 1 und 2 Bundle Remake gedöns, habe ich auch echt sehr, sehr viel Spaß gehabt und viele Stunden mit verbracht und das gilt wahrscheinlich jetzt auch bald für 3 und 4. Es kommt ja auch schon, also es war ja auch sogar, hat er ja auch gesagt, der Launch-Trailer. Also es kommt ja wirklich sehr, sehr, sehr bald zu uns.
Und du kannst jetzt auch als Doom-Guy.
Genau, als Doom-Guy. Es gibt die Turtles, haben
das
wir
Das fand
noch
ich auch gut. Michelangelo
gesehen.
Mit Pizza, ja. Das hat so ein bisschen interessant für mich gemacht. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Und ich freue mich da echt drauf. Ich werde da wahrscheinlich wieder so ein paar 10, 20 Stunden mich schön in den beiden Spielen verlieren können.
Und danach gab es wieder 2D-Art zu sehen. Und zwar von den Machern von Spiritfarer.
Ja, das ist ja allein schon ein Gütesiegel, finde ich, weil Spiritfarer ein ziemlich einzigartiger Titel war. Nicht nur was das Gameplay angeht, sondern halt auch die Thematik, um die es da ging. Ja. Aber ich muss sagen, At Fate's End hat mich jetzt eigentlich gar nicht so abgeholt, denn man kämpft mit Kartenmechanik und da bin ich ja, da ist Manu ja immer super happy drüber, aber ich bin da sofort raus, wenn ich nur irgendwo Karten sehe, sage ich direkt Nope. Nein, danke.
Sind so Kartensachen wirklich so, dass du sagst, nee, das fasse ich erst gar nicht an, egal wie gut die Handlung ist?
Ja, absolutes No-Go.
Oh, wow.
Das kann ich gar nicht. Da bin ich echt nicht der Typ für, genauso wie so Zeitmechaniken wie bei Majora's Mask oder so. Da kannst du mich mit jagen, laufe ich weg.
Es gab ja auch die eine Szene, da konnte man dann noch einen kleinen Dialog führen. Da waren dann wieder die typischen 3 Textboxen, die kann ich in Videospielen auch schon nicht mehr sehen.
Ja.
Die hat BioWare eingeführt, gefühlt, die sind die schlimmsten davon. Du kannst antworten, du hast diese 3 Auswahlmöglichkeiten. Nein, gib mir mehr, gib mir gar nichts.
Ja.
Ich will nicht nur 3 Sachen zur Auswahl haben, das Leben ist komplexer. Das Leben ist auch deutlich komplexer als Gears of War im Remake. Das haben sie ein großes Ding draus gemacht.
War das eine Neuigkeit? Ich hatte das Gefühl, wir wussten das schon.
Ja, wir wussten, dass es kommt. Aber hier haben sie halt nochmal gesagt, dass man halt auch alles Crossplay machen kann und Multiplayer kommt im großen Stil zurück. Und ich dachte mir nur die ganze Zeit, aber das dachte ich bei Gears of War schon immer, ihr macht da ein viel größeres Ding draus, als das eigentlich ist. Das war super beliebt und vor allen Dingen technisch natürlich eine Revolution seiner Zeit. Hat Epic stark nach vorne gebracht, nachdem sie mit Unreal ja nicht den großen Erfolg hatten, haben sie hier die Unreal Engine dann verwendet und haben dann mal den Mainstream-Geschmack mit dem Militärdesign halt getroffen. Eigentlich hat das die ganze Vorarbeit geliefert für den ganzen Kram, der jetzt mit Fortnite und so läuft. Da kam das Geld erst her. Aber das ist ja nur der Hintergrund hinter dem Ganzen. Gears of War ist halt immer das Gleiche gewesen. Hirn ausschalten, Türen eintreten, in Deckung gehen und alles zersägen und Gore und Splatter genießen. Das macht es auch gut, aber das ist ja spielerisch nie was Tiefergehendes gewesen. Und der Multiplayer hat auch, wenn überhaupt mal, gut funktioniert und war halt auch oft sehr, sehr broken. Ich verstehe das Lob eigentlich hinter der Serie immer nicht.
Für mich ist das ehrlich gesagt eine Chance, weil ich habe nie Gears gespielt. Ich war immer der Halo-Typ. Und mit diesem Remaster oder Remake kann
Reloaded
ich jetzt,
heißt es, glaube ich, ja.
Ja, genau, Reloaded. Kann ich jetzt endlich auch mal einsteigen in diese Reihe und gucken, was alle daran immer so hypen. Ich habe nämlich auch in meinem Umfeld viele Leute, die Gears of War richtig geil finden. So. Und ich mag es auch gerne mal stumpf. Ich meine, hallo, ich spiele EDF. So. Stumpfer geht's nicht. Und deswegen, ich würde schon gern wissen, was dieser unique Appeal von Gears of War ist, warum alle Leute immer sagen, ey, das ist eigentlich eine ganz geile Reihe. Hast ja was verpasst, wenn du das nicht gespielt hast. Ey, ich guck's mir gerne an und dann werde ich mein Urteil fällen darüber.
Ja, ich weiß nicht, ob es dich da noch so huckt, weil es halt wirklich so ein Technikding war, damals auf der Xbox 360.
Mhm.
Da war das halt technisch absolut top-notch. Das hatte man so auf der Konsole fast noch nicht gesehen. Das war der Next Step und hat die Konsole auch multiplayer-technisch mit Xbox Live im Koop die Kampagne zu spielen. Das war der große Twist. Oder halt im Splitscreen auf der Couch das Ganze, die Solo-Kampagne zu spielen, das fanden Leute geil. Ist aus heutiger Sicht echt nicht so cool, weil man wirklich wenig sieht und die Framerate scheiße ist und all das. Ich weiß nicht, ob du diesen Flair, was das halt so einzigartig gemacht hat, ob man den heute noch so einfangen kann.
Ja, das mag sein.
Ich befürchte fast, das ist eher so ein Retro-Cash-Grab, dass man sagt, okay, wenn man damit was macht, dann jetzt halt 20 Jahre später, genau wie mit Oblivion. Das ist genau der gleiche Twist dahinter. Die bringen das jetzt raus, weil es halt, jetzt ist die Nostalgie am höchsten. Ja. Wenn sie damit was machen wollen und Geld verdienen wollen, dann jetzt.
Ja, bei Oblivion habe ich es auch nicht verstanden. Aber ich mochte auch Oblivion nicht. Ich mag auch Skyrim nicht. Das ist wahrscheinlich einfach nicht meine Welt. Aber bei Gears, also vielleicht, ich weiß nicht, ey. Ich sehe das als Chance für mich. Ich sehe das vielleicht auch als Chance für Leute, die damals noch viel, viel, viel zu jung oder noch gar nicht geboren waren. So, dass man die Reihe angucken können. Und ich meine, es ist im Game Pass drin. Hallo, wenn du einen Game Pass hast, warum nicht reinschauen?
Weil Zeit kostbar ist.
Weil Zeit, da hast du natürlich recht.
Zeit ist kostbar, deswegen habe ich auch nie Persona 4 durchgespielt und kriege jetzt die zweite Chance, von vorne anzufangen in Persona 4 Revival.
Ja, ganz genau, da bin ich auch raus.
Das habe ich aber auf der PSP, glaube ich, oder PS Vita. Auf einer der beiden habe ich es relativ weit einmal gespielt und dann doch wieder aufgehört.
Ey, das nächste Ding, ne, ist meine absolute Enttäuschung des Abends, weil A, wurde da heftigst gespoilert, B, sieht's total scheiße aus und C, haben sich das wahrscheinlich viele Leute gewünscht und jetzt ist es einfach so, sieht's auf jeden Fall sehr dahingeklatscht aus. Ich rede von Invincible Versus. Ich liebe diese Serie, aber stell dir mal vor.
Das ist eine IP, gut, ich wusste ich bis eben nicht.
Das ist ein
generischer Comic-Scheiß.
Das ist eine Comic-Reihe tatsächlich. Okay. Und die hat Amazon schon seit ein paar Jährchen quasi als Serie umgesetzt. Es gibt 3 Staffeln mittlerweile davon. Oder 4? Nee, ich glaube, es sind 3. Und ich bin Riesenfan, weil es so mega brutal einfach ist, aber trotzdem sehr viel Herz hat. Und jetzt bringen die halt ein Fighting-Game, was natürlich total offensichtlich ist für so eine IP. Aber es ist so unglaublich hässlich, dieser Stil sieht so scheiße aus. Und dann zeigen die halt wirklich Szenen aus der dritten Staffel und vor allem auch den großen Twist der ersten Staffel. Der wird hier völlig offengelegt. Und da dachte ich auch so, okay, wenn man davon noch nie gehört hat, dann brauchst du die Serie jetzt auch nicht mehr gucken. Das ist ein bisschen traurig.
Also das finde ich jetzt natürlich auch ein bisschen schade, weil jetzt verstehe ich den Spoiler natürlich auch erst vorher.
Ja,
weiter, so,
tut mir leid.
Worum geht's? Nee, schon okay. Also ich bin da auch raus. Ich fand ehrlich gesagt die Gewaltdarstellung da so vollkommen fehl am Platz. Aber sie scheint ja anscheinend zur IP zu passen,
dass
es da überall spratzt und was. Es ist nicht ganz Mortal Kombat Niveau, weil halt nicht irgendwelche Gliedmaßen abgetrennt werden, aber es ist halt ständig irgendwo Blut drin. Es hat eine Tag-Team-Mechanik. Man muss es einfach so statuieren, diese E3, so nenne ich sie, not E3, hat ein Revival für Beat'em-Ups. Ne?
Voll.
Für so viele Beat'em-Ups, die angekündigt wurden, Arcade-Sticks, die von Sony gebracht werden. Ich verstehe es nicht so ganz, aber vielleicht fährt ja die Jugend doch noch mal ab auf Beat'em-Ups. Das Genre ist ja tiefgehend und gut und da kann man seine Zähne rein verbeißen. Ich habe das halt mit Street Fighter damals gemacht und war damit dann halt durch oder halt dann noch mit den SNK-Fightern. Das hier wird ein 3D-Prügler mit 2D-Gameplay. Sah nicht scheiße aus. Aber sie haben ein Riesending draus gemacht und ich konnte es halt nicht verstehen, weil ich die IP nicht kannte. Danke für die Aufklärung.
Ja, sehr gerne. Ich finde, es sieht total grottig aus. Ich würde gern wissen, Community, was ihr dazu sagt. Ob ihr vielleicht Invincible auch geschaut habt und wie ihr jetzt diesen Reveal bewerten würde. Das würde mich echt interessieren, weil ich bin mega enttäuscht.
Gar nicht enttäuscht war ich von dem Spiel, was danach gezeigt wurde.
Oh ja.
Double Fine is back, baby.
Aber so richtig.
Wir spielen die Origin Story von Sauron als Turm. Nein, wir spielen einen Leuchtturm, der irgendwie zum Leben erweckt wird und anfängt, als in einem Adventure-Plattformer Rätsel zu lösen und eine Welt zu erkunden. Warum? Keine Ahnung, aber es sieht echt originell aus. Und als Partner haben wir einen, was ist das für ein Vogel? Das ein grüner Vogel?
Das sieht aus wie so ein ausgestorbener Vogel, weil der hat ja auch so kleine Ärmchen noch dran. Also es ist definitiv ein Fantasie.
Dino, ein Dino-Vogel.
Ja, ein Dino-Vogel.
Richtig cool. Ich weiß nur noch nicht, was es wird, aber ich glaube, es wird geil.
Ich glaube, es wird auch geil. Also man sieht auch, dass Double Fine dahinter steckt, weil diese Welt sieht wieder aus wie ein einziger Fiebertraum. Auch die Idee ist ein Fiebertraum, wenn man ehrlich ist, dass man einen Leuchtturm spielt, der sich auf einmal aus der Erde entwurzelt und dann sich auf den Weg macht, irgendwohin. Keine Ahnung, weiß ich nicht wohin. Was die Aufgabe ist, weiß man auch nicht. Aber es sieht unglaublich schön aus. Die Landschaften gefallen mir sehr gut. Der Stil gefällt mir total gut. Ich mag so total abgedrehte Charaktere auch sehr gerne. Ich glaube, das wird ein Riesenhit. Keeper heißt das Ganze.
Und der Turm hat sogar eine Mimik. Man steuert per Auge oder Scheinwerfer halt das Leuchtturmauge, so nennt man das ja, glaube ich. Und dann hat das auch noch so zwei Brauen. Also eine gewisse Mimik ist da durchaus drin. Ich bin auf die Handlung so gespannt. Man sieht am Ende schwebende Walwesen in der Luft.
Ja.
Und bei Double Fine bin ich mir halt auch sicher, die werden es nicht übertreiben. Das wird wahrscheinlich ein Abenteuer sein, was nicht ewig lang ist. Aber ja, mal gucken. Sieht auch nicht aus, als sei es nur sowas wie Journey. Ne? Es ist nicht einfach nur so Walking- und Erlebnis-Ding. Es ist schon ein volles Videospiel. So.
Ja, glaube ich. Ich glaube schon, dass es da definitiv irgendwie was zu entdecken und Aufgaben zu erfüllen gibt. Das glaube ich schon. Du hast ja auch gesehen, dieses Auge, das Licht, das ist ja auch eine bestimmte Mechanik dahinter. Das wird wahrscheinlich auch gebraucht, um irgendwie Wege freizuschalten oder so. Also da steckt bestimmt schon ein bisschen was dahinter. Und ich glaube auch, dass das sich nicht arg ziehen wird, sondern dass das so ein kleines, süßes Spiel ist.
Mhm. Gar nicht süß war das letzte Spiel, was sie vorgestellt haben. Und wann hast du gewusst, dass es sich dabei um Call of Duty handelt?
Ganz
und
ehrlich?
Und nicht um das nächste Heroes-Game.
Ganz ehrlich, erst beim Title-Reveal. Ich habe nichts gerafft. Also ich dachte so, erstmal habe ich gedacht so, das ist doch Milo Ventimiglia. Das ist ein bekannter Schauspieler. Hä, was macht der denn da? Und dann dieses komische Gebäude, in dem er sich befand.
Und dann kommt doch Cortana.
Ja, genau, dann kommt so eine Art Cortana-Wesen und erzählt irgendwas und Milo bemerkt halt, wie so ein Schmetterling gar kein Schmetterling ist und bricht so in so eine neue Dimension rein und auf einmal ist alles hässlich und wie bei Inception faltet sich die Stadt so vor unseren Augen und ich denke so, was zum Geier ist denn das jetzt? Also mit Call of Duty, das ist wohl die letzte IP, mit der ich gerechnet hätte, ganz ehrlich.
Ja, und damit haben sie schon mein Interesse ein wenig gelockt.
Voll.
Also, wenn sie, das, was dann danach, nach dem Title Reveal kommt, sieht halt schon wieder generisch nach Zukunfts-Call of Duty aus, muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber zumindest die Handlung bis dahin scheint ja endlich mal was komplett anderes zu sein. Nicht irgendwie Navy SEAL oder Ex-Commander und Squad bla bla bla, sondern ein Einzelgänger, der vielleicht irgendwie komplett was ein Mysterium aufguckt. In Inception wird ja auch viel geballert. Warum
ja,
nicht Inception the Movie machen und das ganze Call of Duty nennen? Da wäre ich auf einmal dabei. Stört
ja,
mich nicht, dass Call of Duty dran steht.
Ich bin auch eigentlich sehr interessiert. Also es ist wirklich das erste Call of Duty seit Jahren, wo ich denke so, ey, das könnte vielleicht richtig cool werden als Solo-Kampagne. Ich spiele ja kein Multiplayer. Solo-Kampagnen bin ich dann doch eigentlich immer dabei, aber ja, ich habe schon ewig kein Call of Duty mehr gespielt. Es gibt auch nichts Besseres als Modern Warfare, ehrlich gesagt. Deswegen, ich bin gespannt. Also da müsste man eigentlich mal ein bisschen mehr jetzt noch von sehen, um das auch beurteilen zu können. Und nicht, dass das jetzt nur eine Ente war, weißt du, so ein Red Herring und wir auf eine völlig falsche Fährte gelockt werden von denen. Aber das hat mich schon ein bisschen fasziniert, was sie da gezeigt haben.
Ja, mich auch. Und genauso fasziniert habe ich dann auch die viel zu lange Präsentation zu The Outer Worlds 2 genossen. Das Spiel wird abseits von ein, zwei Mechaniken, die neu sind, ein sehr erwartbares Obsidian Rollenspiel. Die Action, also, sie haben das ganz, ganz, sollte man schon erwähnen, sie haben das sehr witzig präsentiert. Die haben also, wie das Devolver manchmal macht, in ihren Präsentationen auch so ein paar Charaktere ausgedacht, die halt nicht wirklich existieren und dann so getan, als würden die bei dem Studio arbeiten. Dann war da so der Zuständige für Sequels bei Obsidian, weil sie halt schon so viele Sequels gemacht haben und der hat so durchregiert und in gefakten Meetings ein paar Gags gerissen, die mich wirklich zum Lachen gebracht haben.
Ja, mich auch. Ich fand das irre lustig.
War wirklich gut gemacht. Also wer einfach ein paar Lacher haben will, sollte sich die allein dafür dieses Showcase ansehen. Aber inhaltlich vom Spiel machen sie sich ja auch selbst ein bisschen drüber lustig, dass sie halt genau wissen, was sie tun. Nämlich das, was sie immer machen. Ja. Richtig geile Immersive-Sim machen, wo jetzt halt noch mehr geballert wird, wo sich schön drüber lustig gemacht wird. Kapitalistisch, durch mehr Kapitalismus können wir jetzt einfach mehr machen, mehr Waffen, mehr Combat, mehr Fraktionen, mehr Planeten, mehr Ideen und auch, ja, das Ganze trotzdem ein bisschen auf Mainstream zugeschnitten. Ein paar der Perks und das Rollenspielsystem wurden eingedampft, einfacher, verständlicher gemacht und gleichzeitig noch garniert wieder mit mehr Humor. Nämlich gibt es mehr von diesen schlechten Eigenschaften, die die Charaktere bei der Erstellung des Hauptcharakters dann kriegen können. Zum Beispiel kaputte Knie. Und wenn man dann einen Stealth-Charakter spielt, haben sie gezeigt, wenn man dann gerade schleicht und dann aus Versehen aufsteht oder einfach so aufsteht, weil man wegrennen muss, dann knacken die Knie und ja, alle werden auf einen aufmerksam.
Das fühle ich so hart. Meine Knie machen das immer. Und ich dachte so, endlich, das ist so relatable. Das ist genau, das bin ich halt einfach. Ich könnte mich nicht anschleichen. Es geht nicht. Wenn ich in der Hocke bin und aufstehe, dann knackt es einfach. Jeder hört mich.
Ich hoffe, du guckst aber nicht wie die andere schlechte Eigenschaft, die sie gezeigt haben, einfach mal eine Stunde lang in die Sonne und machst deine Augen damit kaputt. Das ist auch eine Eigenschaft, was der Charakter dann macht, wenn er dann in die Sonne sieht, dann kriegt er so einen krassen Katarakt und alles ist so im Mega-Bloom-Festival vollkommen viel zu hell und man kann das Spiel kaum noch spielen. Es zeigt, wie viel Spaß sie bei der Entwicklung haben und generell hat dieses Direct, finde ich, ein wahnsinnig positives, gutes Licht auf dieses Studio geworfen. Keine Ahnung, was davon real ist. Es ist sehr amerikanisch, aber es hat mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben und ich hatte das Gefühl, die machen das schon ganz gerne, was sie da tun.
Ja, ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Ich habe den ersten Teil so gerne gespielt. Ich habe auch noch die DLCs hinten dran gehangen, weil ich nicht genug von diesem Spiel kriegen konnte. Und jetzt haben wir quasi mit der Outer Worlds 2 einfach nur more of the same. Also es wird alles natürlich größer. Aber es wird sich natürlich auch noch mehr Bescheuertes ausgedacht. Also es gibt auch neue Waffen und einen Anzug namens Gary, der lebt, der dann halt auch selber mitkämpft, wenn du ihn trägst und so. Es ist total, also es gibt so viel bescheuerten Scheiß in diesem Spiel. Das ist eigentlich schon der größte Grund, das überhaupt zu spielen, weil es einfach so absurd ist, was sie sich da wieder ausgedacht haben. Und ich bin sehr gespannt. Die haben auch die Begleiter. Es gibt 6 verschiedene Begleiter vorgestellt, wer die sind, was sie für einen Background haben. Es gibt jetzt Radiostationen, das haben sie sich aus Fallout New Vegas abgeguckt, weil sie das damals so cool fanden, wo dann auch berichtet wird, was der Held, in dem Sinne du quasi, ob der was Cooles geleistet hat für die Gemeinschaft oder nicht. Also da sind sehr viele nette Spielereien einfach drin, die das sowieso schon sehr gute und sympathische Spiel halt noch besser und noch sympathischer machen. Das erwarte ich zumindest davon. Und sie haben das Release-Date auch bekannt gegeben, 29.10. Also es ist schon sehr, 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 sehr bald tatsächlich. Gott sei Dank. Mhm.
Ja, freue ich mich sehr drauf. Bin schon sehr gespannt, wie es mir dann gefallen wird. Avowed hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es hier und da Einschränkungen hatte. Aber genau das ist, was habe ich schon oft erklärt, auch im Cast zu Avowed. Auch da haben wir eine Einzelepisode zu. Erst wenn ein Videospiel sich auf die Dinge beschränkt, die es wirklich gut macht und den unnötigen Ballast weglässt und dabei weiterhin Liebe zum Detail zeigt. Und das macht Avowed und das macht hoffentlich auch Outer Worlds 2. Dann ist es ein sehr gutes Videospiel.
Jawohl.
Ja. Mit diesen Worten zum Sonntag beenden wir den Cast und geben gerne noch eine Schulnote dem Xbox-Showcase.
Oh, eine Schulnote. Ich würde sagen, also 1 bis 6 sind ja Schulnoten, ne? Und 6 ist das Schlechteste, 1 das Beste. Dann würde ich sagen,
orientiere ich an den Übersetzungen. Also 1 sehr gut, 2 ja, gut, 3 okay, befriedigend, 4 ausreichend, 5 mangelhaft, 6 ungenügend.
Ich würde sagen 2+. Ich habe wirklich sehr viele Sachen gesehen, die mir super gut gefallen haben. Das hatte ich bei anderen Präsentationen nicht, bis auf die Wholesome Direct, aber das ist halt das ist ja meine Nische. Ich liebe halt Wholesome Games. Ist ja klar, dass das meine Direct einfach ist. Aber abgesehen davon, die anderen großen, ich habe heute auch noch mal die Future Game Show nachgeholt, die fand ich auch eher so meh. Und deswegen muss ich sagen, also Xbox hat wieder mal abgeliefert. Das können die bei ihren Summer Showcases eigentlich ziemlich gut. Die wissen genau, wenn PlayStation sich zurückhält, dann haben wir sowieso gewonnen. Und ja, deswegen, also viele coole Sachen dabei. 2+.
Ja, ich bin nicht ganz so generös. Ich gebe eigentlich eine 2 und dann rutscht es noch ab zur 2-, weil es ein bisschen in die Länge gezogen war hier und da und ist alles unter Sequelitis litt. Aber wer mich kennt, weiß auch, eine 2- ist bei mir eher wirklich gut und noch gut. Und ich gebe ja auch sonst viele 3 und man darf auch nicht vergessen, eine 4 ist auch ausreichend, ist auch nicht schlecht.
Ja,
also,
das
also nach dem Motto bewerte ich und da ist eine 2- wirklich schon im oberen Spektrum und wirklich ehrenwert. Microsoft hat nicht oft diese Note schon von mir bekommen. Eine 2- vergebe ich für diese Show und das war schon gut.
Ja, ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Genau. Genau wie das ganze Summer Game Fest Spaß gemacht hat. Bei uns steht jetzt demnächst noch an, zum Beispiel das Switch 2 Review als große Episode. Das planen wir gerade mit euch für euch aufzunehmen in der kommenden Woche. Es gab ja keinen Brunch, also wer den vermisst hat, ihr bekamt ja 3 Zusammenfassungsepisoden for free, die ersetzen so ein bisschen den Brunch diese Woche. Da war nicht noch genügend Energie für übrig, den Brunch dann noch zusätzlich zu machen. Den gibt's aber wieder nächste Woche und wie gesagt die Switch 2 Review-Folge. Wenn ihr uns denn dann unterstützt, zum Beispiel bei Patreon oder Steady, ihr kennt die Adressen, ansonsten insatmoin.de, da gibt's alles Wesentliche und auch viele der Review-Folgen, die heute angesprochen wurden. Danke, Anne. Danke an alle ihr da draußen. Bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.